Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend darf ich über das Thema das Geheimnis des Felsens auf dem Berg Zion endlich enthüllt sprechen. Die drei Vortragsabende hängen alle miteinander zusammen, aber es ist doch möglich, dass man jeden einzelnen Vortrag in sich geschlossen anhören kann und doch etwas Vollständiges hat. Aber ich möchte das nur erklären, weil das Thema heute in gewissem Sinn auch Fortsetzung sein wird von gestern. Hier auf dem ersten Bild sehen Sie etwas von den Ostabhängen des Tempelberges. Hier das goldene Tor, zugemauert. Dieser Berg heißt in der Bibel Berg Moria, später häufiger Berg Zion. Es ist wichtig, wenn Sie heute nach Jerusalem gehen, dann sagt man von einem Nachbarberg, das ist der Zionsberg. Aber diese Bezeichnung ist aus späterer Zeit. In der biblischen Zeit war der Tempelberg der Berg Zion. Ich möchte Ihnen jetzt erklären, wie die Bibel den Berg Zion sieht. Übrigens Berg, er ist 743,7 Meter über Meer. Schweizer sagen dann, das ist ein Hügel. Für Schweizer werden Berge erst interessant ab 3500 Metern und höher. Aber obwohl dieser Hügel, dieser Berg so niedrig ist, kann keine der Schweizer Berge damit verglichen werden. In der Bedeutung. Die Bibel erklärt uns nämlich das so. Aus den unermesslichen Weiten des Weltalls, wo wir keine Grenzen erkennen können, hat der Ewige einen kleinen blauen Planeten ganz besonders ausgewählt, um auf ihm die Heilsgeschichte stattfinden zu lassen. Aus diesem Planeten hat Gott ein kleines Land am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika ausgewählt. Das heilige Land, wie der Prophet Zacharia es nennt. Das Land Israel, ein kleines Land. Aus diesem kleinen Land hat der Ewige ganz besonders eine kleine Stadt ausgewählt. Jerusalem, Jerusalem, die Stadt des Friedens. Und in Verbindung mit dieser Stadt eben diesen kleinen Hügel, den Berg Zion. Ich möchte Ihnen jetzt etwas als Einführung in die Thematik erzählen, was eigentlich etwas Wiederholung bedeutet von dem Vortrag am Freitagabend. Aber es sind sicher viele da, die waren am Freitag nicht hier. So hören Sie das zum ersten Mal, damit das der Hauptteil verständlich wird. Und für die anderen gilt, die Römer haben schon gesagt, Repetitio mater studiorum est, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und wir sind ja heute Abend hier zusammen, um zusammen etwas zu lernen. Nun, der Berg Zion, ich habe erklärt, der Ewige hat ihn auserwählt, diesen einen Ort, dass hier der eine jüdische Tempel stehen sollte. Als Zeugnis inmitten dieser Welt, dass es nur einen wahren Gott gibt. Das jüdische Volk hatte einen Tempel als Zeugnis für den einen Gott. Im Gegensatz zu den heidnischen Völkern, die haben viele Götter und daher auch viele Tempel. Um 1004 vor Christus. Also vor gut 3000 Jahren eroberte der König David die kleine Stadt Jerusalem am Südabhang des Berges Zion oder Moria. Sie sehen die Bergspitze, ein Fels hier oben, war damals noch außerhalb der Stadt. Dieser Felsen befindet sich heute im Felsendom in der Oma-Moschee. Das ist die natürliche höchste, der natürliche höchste Punkt dieses Berges. Wie gesagt, 743,7 Meter über Meer. Dieser Nachbarberg da, das ist der Berg, der heute als Zionsberg bezeichnet wird. Und dieser Hügel da, das ist der Berg, auf dem später Golgatha, die Kreuzigungsstätte, ihre Bedeutung bekommen sollte. Salomo, Davids Sohn, hat dann die Stadt nach Norden ausgebaut bis auf den höchsten Punkt und hat da den ersten Tempel, den salomonischen Tempel, gebaut. Aber Salomo hat sich am Ende seines Lebens von Gott abgewandt und auch das jüdische Volk in den folgenden Jahrhunderten ist immer mehr von dem einen wahren Gott weggekommen. Und so haben es die Propheten vorausgesagt, das jüdische Volk soll den Tempel verlieren, denn ein Volk, das sich von dem einen Gott abwendet, soll auch nicht mehr das Zeugnis von dem einen Gott haben. Und so war es im Jahr 586 vor Christus, da zerstörte die babylonische Armee unter Nebukadnezar II. Den salomonischen Tempel in Jerusalem. Das jüdische Volk wurde in die Gefangenschaft nach Babylonien weggeführt. Aber der Prophet Jeremia hat es vorausgesagt. Die Blüte- und Glanzzeit Babylons sollte nur 70 Jahre dauern. Und das hat sich ganz genau erfüllt. Und im Jahr 538 vor Christus wurde das babylonische Reich erobert durch die Perser und Meder. Die Juden bekamen die Erlaubnis, zurückzukehren in ihr Land und auf dem Zionsberg an der exakt gleichen Stelle den Tempel wieder aufzubauen. Das wurde auch so getan. Einige Zehntausende von Juden kehrten zurück aus dem damaligen Irak und bauten exakt auf der Spur des Alten den zweiten Tempel. Im Buch Esra findet man wiederholt im aramäischen Text diesen Ausdruck, der eigentlich wörtlich heißt Fußspur. Auf der Fußspur des Alten. Nach diesen paar Jahrzehnten, nach der Zerstörung des salomonischen Tempels, waren natürlich noch verschiedene Mauerreste vorhanden und so konnte man exakt wieder auf dem 500 Ellen Quadrat des salomonischen Tempelplatzes den zweiten Tempel aufbauen. Auch das Allerheiligste wieder exakt am gleichen Ort, da wo es früher stand. Später, um 19 vor Christus, da wurde der zweite Tempel total umgebaut. Herodes, der Edomiter, regierte damals über das jüdische Volk. Er war verhasst. Er wollte sich beliebt machen, dieser blutrünstige Tyrann. Und so gab er dem jüdischen Volk unvorstellbare Reichtümer, die sie investieren konnten, um den Tempel vollständig umzubauen. Es war ein gigantisches Projekt. Im Norden wurde das Bezettertal aufgeschüttet. Auch nach Westen und nach Süden wurde erweitert, um die Tempelplattform auf die doppelte Größe ausweiten zu können. Es entstand das größte Tempelheiligtum der ganzen Menschheitsgeschichte bis heute. Das heißt also, um die Zeitenwende, um die Zeit, als Jesus Christus, der Messias, dann in Jerusalem auftrat, da erreichte der Tempel die höchste und größte Herrlichkeit. Die Propheten hatten es vorausgesagt, dass der Messias zum zweiten Tempel kommen würde. Und so hat es sich auch erfüllt. Aber der Messias wurde abgelehnt von der Masse des Volkes. Und der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, hatte ihn zum Tod verurteilt. Und da erfüllte sich 3. Mose, Levitikus 26, Vers 31, was Mose schon lange, lange davor verkündigt hatte. Ich lege eure Städte in Schutt und Asche und zerstöre euer Heiligtum. Eure Opfer werde ich nicht mehr annehmen. Euer Land werde ich so verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen werden. Euch werde ich in alle Welt zerstreuen. Ich werde euch mit dem Schwert verfolgen. Euer Land wird zur Wüste werden und eure Städte zu Trümmerhaufen. Jeder Punkt hat sich wortwörtlich erfüllt. Das jüdische Volk wurde in einem jahrhundertedauernden Prozess in alle Welt zerstreut ab dem Jahr 70, dem Jahr, da Jerusalem und der Tempel durch die römischen Legionen verwüstet wurden. Hosea sagt im 8. Jahrhundert vor Christus voraus, Hosea 3, Vers 4, so wird es dem Volk Israel ergehen. Sie werden lange Zeit keinen König, keine Fürsten und auch keine Opfer mehr haben. Zuletzt werden sie aber umkehren und sich dem Ewigen, ihrem Gott, zuwenden. Und auch David, ihrem König. In der Endzeit werden sie sich mit Ehrfurcht dem Ewigen zuwenden und ihre Erwartung auf seine Güte richten. Lange Zeit sollte das jüdische Volk ohne einen Staat sein. Ohne König, ohne Fürsten. Lange Zeit ohne Opfer. Wir haben am Freitagabend gesehen, dass vom Jahr 70 bis heute das jüdische Volk ohne Opfer ist. Aber nicht ewig. Wenn die Bibel sagt lange Zeit, dann ist das lange Zeit. Wenn die Bibel sagt ewig, dann ist das ewig. Also, die Opfer sollten einmal wieder kommen. Und zwar in der Endzeit. Die Endzeit ist in der Bibel die Periode, wenn das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückkehren sollte. Fast 2000 Jahre blieb die Sehnsucht des jüdischen Volkes nach Zion. Für viele Leute hat der Ausdruck Zionismus einen so schlechten Klang. Aber in meinen Ohren hat das eine so wunderbare musikalische Bedeutung. Zion, das ist die Sehnsucht nach dem Tempelberg. Das ist die Sehnsucht nach dem Ort, wo der Ewige ein Zeugnis hatte, inmitten der Völker der Welt, dass es einen wahren Gott gibt, der die Welt liebt. Nun, das jüdische Volk hat sich gesehnt, durch alle Jahrhunderte hindurch, dreimal täglich betet man seit dem Jahr 70 um die Wiedererrichtung des Tempels. Aber es war nicht möglich. Bis heute. Lange Zeit, viele Tage. Nun, der Prophet Hesekiel hat es schon im 6. Jahrhundert vor Christus vorausgesagt. Hesekiel 36, 24 und 28. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde in dem Land, und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Ab 1882 kam die Wende. Da fand die erste Aliyah, Einwanderungswelle von Juden heim ins Land der Väter statt. Und aus dieser ersten Aliyah wurde eine zweite, eine dritte und so weiter. So dass bis heute Millionen zurückgekehrt sind. Und 1948 gibt es wieder einen Judenstaat. Seither hat das jüdische Volk wieder Fürsten. Wir haben gelesen in Hosea, lange Zeit ohne Fürsten. Und dann 1967 wollten eine ganze Reihe islamischer Nationen den Judenstaat endgültig vernichten und ein Blutbad sondergleichen anrichten. Das führte zum Sechstagekrieg. Und was geschah? Am dritten Tag eroberte eine Fallschirmspringertruppe den Tempelberg Zion. Anstatt dass das jüdische Volk ausgerottet wurde im eigenen Land, im Land der Väter, da kamen sie zurück nach Zion. Wir sehen hier diese Fallschirmspringer, die hinaufgehen zur Stätte des alten Tempels. Hier der Felsendom, die Omar-Moschee, da drin ist die Bergspitze der Felsen. Und darum geht es ja heute Abend, das Geheimnis des Felsens. Einer dieser Fallschirmspringer berichtet, wir sind hineingegangen in den Felsendom, wir sind um den Felsen gestanden. Wir haben geweint, geschluchzt wie Kinder. Wir konnten nicht mehr weggehen, wir waren stundenlang hier. Und wir fühlten uns so nahe bei David und bei den Patriarchen, zurück an der Stätte des einstigen Tempels. Nun, Sie verstehen, dass seither die Sehnsucht nach Zion bei vielen Juden immer noch stärker geworden ist. Die Sehnsucht nach dem Gottesdienst auf Zion. Aber nun gab es ein großes Problem. Es ist so, es würde heute einen Weltkrieg geben, wenn man hier den dritten Tempel bauen würde. Denn dieser Ort hier, der Tempelplatz, ist das drittwichtigste Heiligtum im Islam. Mit den beiden Moscheen, Omar-Moschee und El-Aqsa-Moschee. Das ist die wichtigste Stätte nach Mekka und Medina für den Islam. Nun, das ist schon mal ein Riesenproblem, aber noch ein ganz anderes Problem. Selbst wenn der Tempelplatz jetzt frei wäre, von Israel annektiert ist er, aber er wird immer noch muslimisch beherrscht. Nun nehmen wir an, er wäre nicht muslimisch beherrscht. Dann wäre das Problem, wo stand genau der alte Tempel? Auf diesen 144.000 Quadratmetern. Und das Allerheiligste muss exakt wieder am gleichen Ort aufgebaut werden. Nun, nach 2000 Jahren ist das nicht mehr so wie damals, als man nach ein paar Jahrzehnten aus Babylon zurückgekehrt war. Niemand wusste mit Sicherheit, wo. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Ich will das erklären. Eine Anekdote aus dem 2. Jahrhundert. Kaiser Hadrian soll plötzlich den Juden günstig gesonnen gewesen sein und er sagt ihnen, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen. Das führte zu einer Tempelbewegung. Und dann, so die Überlieferung, haben die Samariter eine Delegation zu Hadrian geschickt und gesagt, tu das ja nicht. Wenn die den Tempel wieder aufbauen, dann werden sie wieder gegen euch rebellieren. Hadrian sagte, ja, was soll ich tun? Ich habe es versprochen. Die Samariter, ja, sag ihnen, sie sollen den Tempel ein paar Ellen verschoben zum früheren aufbauen. Das hat er dann so getan und das jüdische Volk hat eine nationale Wehklage angehoben und das Projekt selber begraben. Ein paar Ellen daneben, das geht nicht. Nun, jetzt nach 2000 Jahren, wer weiß noch wo. Und wenn man es nicht weiß, mit aller Sicherheit, dann kann man es nicht aufbauen. Ich habe aber am ersten Vortrag am Freitag erklärt, dass die biblische Prophetie ganz klar bezeugt, es wird ein dritter Tempel gebaut werden auf Zion in der Zukunft. Nun, wie soll das geschehen? Scheinbar unmöglich, unlösbar, so sah es aus. Und dann, vor ein paar Jahren, wurde das Problem endgültig gelöst. Jetzt kommt der Hauptteil. Das war also alles Einleitung. Sie sehen hier Lane Rittmeier. Er war der Hauptarchitekt-Archäologe bei den Ausgrabungen am Südabhang des Tempelberges und auch im jüdischen Quartier in der Altstadt nach dem Sechstagekrieg. Da konnten Ausgrabungen gemacht werden, auf dem Tempelberg selber natürlich nicht. Und Lane Rittmeier hat 22 Jahre am Tempelberg gearbeitet. Und da hat er das heilige 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels wieder entdeckt. Und ein weiterer Schritt war, er hat dann entdeckt, wo das Allerheiligste war und schließlich den genauen Standort aller Gebäude des Tempels, aller Komplexe. Absolut exakt und absolut überzeugend. 1994 hat er entdeckt den Standort des Tempels. Über das 500 Ellen Quadrat hat er eine Doktorarbeit geschrieben, die in Manchester an der Universität akzeptiert worden ist. Und seine Lösung wird heute im Allgemeinen von den israelischen Archäologen akzeptiert. Nun, Sie sind skeptisch, hoffe ich. Es wäre schlecht, wenn Sie das einfach so glauben. Aber das ist ja jetzt das Interessante. Wir wollen jetzt miteinander das Geheimnis des Felsens lösen. Sie sehen hier eine Darstellung des Tempelplatzes. Das sind diese 144.000 Quadratmeter. Auf dem Tempelplatz gibt es heute diese erhöhte Plattform, die nennt man die Moslem-Plattform. Darauf befindet sich der Felsendom, die Omar-Moschee. Sie sehen, die Muslime, als sie da im 7. Jahrhundert diese Moschee gebaut haben, da haben sie Treppen gebaut auf diese Plattform hinauf. Von allen Himmelsrichtungen her. Das ist Süden, Osten, Norden, Westen. Sie sehen auch, diese Treppen sind immer schön parallel zur Seitenlänge der Plattform, an der sie stehen. Sehen Sie das? Ist eindeutig, oder? Ganz klar. Immer schön parallel. Immer. Nein, hier nicht. Hier nicht. Ja, wieso nicht? Nun, schon vor Lane Rittmeier ist einem Archäologen das aufgefallen und er hat dann diese Treppe genauer untersucht und gesehen, die erste Stufe, die besteht aus riesigen Aschlarblöcken. Aschlarblöcke, das sind riesige zugesägte Steine, so Mauersteine. Und nachher die weiteren Treppen bestehen aus kleineren Steinen. Nun war natürlich die Idee denkbar, das ist vielleicht eine alte Mauer gewesen, die haben die Muslime benutzt als erste Treppe und haben dann die so hinaufgebaut zur Plattform. Also diese Treppe wurde schließlich der Schlüssel für die ganzen Entdeckungen. Nun, ich habe Ihnen erklärt, unter Herodes wurde der Tempel, der zweite Tempel, nach Norden erweitert, nach Westen und nach Süden. Aber nicht nach Osten. Wissen Sie warum? Weil da das Kidron-Tal, das ich ganz am Anfang gezeigt habe, die Ostabhänge des Tempelberges, die gehen da so steil hinunter ins Kidron-Tal. Und darum konnte man hier nicht erweitern. Das heißt, hier im Osten ist die Mauerlinie auf dem 500 Ellen, beim 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels immer gleich verlaufen und auch in späterer Zeit. Ja gut, jetzt hat sich Lane mal überlegt, vielleicht ist diese Mauer da ein Überrest des alten 500 Ellen Quadrates. Also hat er sich gesagt, jetzt messe ich mal von dem Punkt rüber zur Ostmauer. Und zwar hier entlang einer natürlichen Felsböschung. Die geht schön entlang, exakt entlang der Felsböschung hier rüber. Und da hat er gemerkt, 500 Königsellen. Eine Königselle ist exakt 52,5 Zentimeter. Die kürzere ist 47 Zentimeter lang. Sie denken vielleicht, eine Elle, das ist so Handgelenk mal Pi. Das stimmt nicht. Die Elle in der Bibel, die große, ist aufgebaut auf einem Goldnormal, das genau ein Talent wiegt. Nicht wahr? Unser Meter ist ja aufgebaut auf einem Wassernormal. Nämlich ein Kubikmeter Wasser hat genau die Seitenlänge von einem Meter. Nun, ausgehend vom spezifischen Gewicht von Gold, kann man ein Normal herstellen, eine Elle lang und dann eine Handbreite breit und hoch. Das wiegt genau ein Talent und ist genau 52,5 Zentimeter lang. Tja, 500 mal 52,5 Zentimeter. Das ist doch interessant, oder? Gut. Das war der erste Schritt. Nun hat Lane die Ostmauer genauer untersucht. Man wusste schon seit dem letzten Jahrhundert, dass es hier in der Ostmauer an dieser Stelle einen Knick in der Richtung gibt. Englisch bend, einen Richtungswechsel. Das könnte ja sein, dass dort später eine Mauer angesetzt wurde, verlängert wurde. Ich glaube, wenn die Richtung plötzlich wechselt in der Mauer, das könnte ja sein, dass das später angemauert worden ist. Nun hat Lane von diesem Punkt hier oben runtergemessen bis zum Knick, wissen Sie was? Ja, Sie haben es ja gelesen auf dem Bild. 500 Königsellen. Toll! Ja, jetzt hat er einfach das Quadrat vervollständigt. Da. Das ist so eine Art Kindergeometrie. Jetzt hat man ein Quadrat. Schön, ein 500 Ellen Quadrat. Und wissen Sie, was jetzt geschehen ist? Ja, da kannte man ja von der Klagemauer her unterirdisch das Barclay-Tor. Eine Treppe, die da zur Zeit des zweiten Tempels auf den Tempelplatz hinaufgeführt hatte. Nun, diese Untergrundstruktur, die noch erhalten ist, ist eigenartig, denn diese Treppe kommt darauf und biegt ab in eine L-Form. Wieso haben Sie die damals die Treppe nicht gerade auf den Tempelplatz hinaufgeführt? Jetzt sehen Sie warum. Denn das 500 Ellenquadrat kommt exakt in die Ecke des Ls, des Treppen-Ls hinein. Also man wollte nicht direkt in den heiligen Bezirk hineinkommen und darum musste man die Treppe hier abwinkeln. Und dann fiel auch auf, die alten Zugänge zum Tempel durch das Doppeltor, die schöne Pforte, das habe ich ja gestern alles gezeigt, und vom Dreifachtor her, diese Tunnels sind nur so lang, dass sie nicht ins 500 Ellenquadrat hineinkommen, sondern vorher Halt machen und durch die Treppe hinaufkommen. Tja, das passt ganz schön. Nun, ich hoffe nicht, dass Sie jetzt schon völlig überzeugt sind. Das wäre ja schon ein bisschen schnellgläubig, ja? Das wollen wir ja nicht sein. Das muss wirklich bis ins Letzte halten und passen. Jetzt sind wir schnell mit dem Flugzeug hinaufgegangen, in die Luft und umkreisen den Tempelplatz. Jetzt kann ich Ihnen nämlich genau zeigen, von Auge sieht man jetzt diesen Knick in der Ostmauer. Sehen Sie da? Also das ist der Punkt, wo das 500 Ellenquadrat hier abzweigt. So. Ja, einfach, dass Sie das auch wirklich sehen. Und darum geht's mir. Ja, jetzt gehen wir miteinander auf den Tempelplatz, wie ich einmal mit meiner Tochter Tirza, die sich ja bekanntlich für Tempelarchäologie interessierte, als sie 6 Jahre alt war, sind wir hierher gegangen miteinander. Und da hat uns speziell diese Treppe interessiert. Ein palästinensischer Führer wollte uns für Geld da herumführen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne noch diese Treppe anschauen. Und ja gut, für Geld ist er dann schon mit uns gekommen. Und dann habe ich da die einzelnen Treppen fotografiert. Da hat sicher gedacht, der ist total verrückt. Was macht der? Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie kämen nach Zürich an die Bahnhofstraße und fotografieren einzelne Randsteine. Da denkt jeder Schweizer, Sie sind verrückt. Also, aber ich konnte ihm ja nicht erklären, was ich da tue. Das wäre nicht gerade hätte nicht gerade der Sicherheit beigetragen. Nun, schauen Sie hier die unterste Stufe. Um die geht es. Sie sehen hier, der Boden da ist jetzt exakt auf der gleichen Höhe wie diese erste Treppe. Das ist aber erst seit ein paar Jahren der Fall. Vorher war das noch tiefer, dieses Niveau. Und dann hat man gesehen, diese Steine, die haben einen Randschlag und dann einen Spiegel. Das heißt, es sind ganz eindeutige Mauersteine, wie man sie in alttestamentlicher Zeit benutzt hatte. Und es sind Steine, die so zubereitet sind, dass sie eindeutig älter sind als herodianische Bausteine. Und zwar haben sie den Typ aus der Zeit von Nehemia. Persische Zeit. Poh. Gut, jetzt zeige ich Ihnen das noch ein bisschen genauer. Sie sparen so eine Israelreise heute Abend. Oder Sie bereiten eine vor, das wär noch besser. Ja, Sie sehen jetzt hier diese großen Aschla-Steine. Leider sieht man jetzt den Randschlag und Spiegel nicht mehr, aber das war früher noch sichtbar. Ich habe es auch fotografisch dokumentiert. Und jetzt sehen Sie, die weiteren Treppen, das sind ganz andere Steine, viel kleinere Steine. So, noch ein verrücktes Bild. Sie sehen, das sind eine ganz andere Art von Steinen, die haben auch keinen Randschlag und das sind keine Mauersteine. Also, wir haben hier effektiv eine alte Mauer entdeckt aus der Zeit von Nehemia. Mindestens. Der Zeit nach dem babylonischen Exil. So. Und was auch noch deutlich wird, wenn man die Steine genau untersucht, ist, dass der letzte Stein hier bei der Treppe im Norden, dass das ein Eckstein war. Also es ging hier sicher nicht weiter, sondern genau hier ging die Linie rüber. 500 Ellen so, 500 Ellen so. Und so haben wir das Quadrat. Nun muss ich Folgendes erklären. Im Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk der alten Rabbiner, da gibt es ein Traktat, das heißt Midot, Maße. Dieses Traktat beschäftigt sich nur mit den Maßen des einstigen Tempels zur Zeit der Evangelien. Und da wird von diesem 500 Ellen Quadrat gesprochen und dann wird gesprochen über die inneren Vorhöfe des eigentlichen Tempelhauses. Da wird erklärt, dass die inneren Vorhöfe 187 Ellen lang waren auf 135 Ellen. Das gibt so ein Rechteck, ja? Aber was leider in dem Traktat mit dort nicht steht, ist, wo innerhalb des 500 Ellen Quadrates befand sich dieses Rechteck der inneren Vorhöfe. Das sollten wir aber wissen. Übrigens, das Traktat mit dort hat man im 2. Jahrhundert verfasst. Nach Angaben von Rabbinern, die den Tempel noch gesehen hatten. Und man hat das Traktat verfasst im Blick auf einen Neubau des Tempels. Aber es war dann nicht eben so schnell gekommen, bis heute nämlich nie möglich geworden. Nun, es gibt aus dem Mittelalter einen rabbinischen Kommentar über das Traktat Middot. Und dort drin wird uns verraten, wo sich genau dieses Rechteck befindet. Da sieht man, im Norden gibt es einen Abstand von 115 Ellen, im Osten 213 Ellen, im Süden 250 Ellen und im Westen 100 Ellen. Lane Rittmeier kann sehr schön zeichnen. Ja, das erwartet man von einem Architekten. Und dann hat er das mal so eingezeichnet für sich. Wow, das Allerheiligste fiel exakt auf den Felsen in der Omar-Moschee. Das war aber nicht böse Absicht. Das war kein Vorurteil, sondern wir haben gesehen, er ist gekommen von den äußeren archäologischen Überresten des Tempelberges und hat sich von daher über das 500 Ellenquadrat nach innen gearbeitet und er ist auf dem Felsen gelandet. Ascher Kaufmann hat vor einiger Zeit eine Theorie entwickelt, da hat er gesagt, der Tempel, der sei viel nördlicher gewesen. Und man könnte dann vielleicht mal einen Kompromiss mit den Muslimen machen und den Tempel im Norden aufbauen, so neben der Moschee, und es gibt dann nie ein Problem. Aber ich werde Ihnen noch weiter zeigen heute Abend, dass die Theorie von Ascher Kaufmann garantiert falsch ist. Nun, es gibt in dieser Hinsicht keine einfache Lösung. Lane hat gemerkt, jetzt muss ich mich mit dem Felsendom näher beschäftigen. Dieses Thema haben Archäologen im Allgemeinen gemieden, wie die Katze den heißen Brei. Und wir verstehen das. Also ein vernachlässigtes Thema in der Archäologie. Warum? Das ist religiös vom Islam her viel zu brisant. Man könnte sprechen von einer Verschlusssache, Felsen auf Zion, ja? Falls Sie mal ein Buch schreiben wollen in die Richtung. Ja. Lane war zur Überzeugung gekommen, hier, exakt hier, stand das eigentliche Tempelhaus des ersten und zweiten Tempels. Jetzt muss ich da hineingehen und forschen beim Felsen. Aber das geht natürlich nicht offiziell als Archäologe, und darum war dann Lane oft als Tourist anzutreffen in der Moschee. Sie sehen hier jetzt von oben herunter fotografiert den Felsen in der Mitte des Domes. Man ist schon ein bisschen verwirrt, wenn man diesen Felsen so anschaut. So zerklüftet, zerfurcht, so ungestaltig. Ja, was verbirgt sich hinter diesem Felsen? Was hat dieser Felsen überhaupt zu bedeuten? Die Bergspitze von Zion. Nun, das war das Problem. Aber wir wollen das jetzt so richtig nachempfinden, wie man wissenschaftlich Schritt für Schritt sauber vorgeht. Sie sehen jetzt, die Omar-Moschee, die ist rund um den Felsen her gebaut worden. Das ist ganz ungewöhnlich. Eigentlich ist das gar keine Moschee. Denn Moscheen sind immer nach Mekka ausgerichtet. Aber die ist nicht nach Mekka ausgerichtet. Die ist rund um den Felsen. Irgendwie ist der Felsen so ganz zentral wichtig hier. Im Islam wird das so erklärt. Man interpretiert die 17. Sure im Koran, die von der Nachtreise Mohammeds spricht, so, dass Mohammed in dieser Nachtreise hierher gekommen sei. Dieser Fels wird zwar nicht erwähnt in Koran, aber man sagt, das sei dieser Ort hier, der Fels sei gemeint. Da hätte dann Mohammed gebetet, er sei dann in den Himmel gegangen und hätte bei Allah die rechte Art des Betens gelernt, sei zurückgekommen zum Felsen, dann hätte er Al-Burak, dieses Reittier, dessen Sprünge so weit gehen, wie das Auge reicht, hätte dann wieder losgebunden am Südende des Platzes und sei zurückgeritten nach Mekka und noch vor Morgengrauen dort angekommen. Das ist die islamische Erklärung für den Felsen. Und zweitens sagt man auch, hier hat Abraham einst seinen Sohn Ismael als Opfer dargebracht. Ja, Sie haben es richtig gehört, nicht Isaac, sondern Ismael. Nach islamischer Auffassung, denn Ismael ist ja der Vater vieler Stämme in Saudi-Arabien. Und Mohammed war ein Ismaeliter. Sie sehen hier die Kuppel des Domes über dem Felsen. Schauen wir nach oben, Sie sehen etwas von islamischer Kunst. Ja, jetzt schauen wir uns mal den Felsen genauer an. Auf Arabisch heißt er Sahra. Der Sahra. Ja, Sie sehen hier Folgendes. Jetzt machen wir einfach Bestandesaufnahme. Beobachten, das ist wichtig in der Wissenschaft. Hier sehen Sie zum Beispiel so eine Stelle, wo viele Steine offensichtlich künstlich herausgeschlagen worden sind. Hier sehen Sie eine Stelle, wo der Fels abgeplattet worden ist. Künstlich schön zugeschlagen, dass es hier eine platte Region gibt. Durchmesser 3,15 Meter. Da sehen Sie eine Vertiefung, die liegt exakt im Zentrum des Domes. Da eine rechteckige Vertiefung von 79 auf 131 Zentimeter. Hier so eigenartige Treppe in den Felsen hineingeschlagen. Da auch im Westen lange Stufen in den Felsen hineingeschlagen. Und übrigens hier gegen Osten neigt sich der Felsen wie eine Rampe nach unten. Da gibt es noch ein Loch in den Felsen hinein und darunter gibt es eine Höhle. Ich war schon wiederholt auch in der Höhle unten. Tja, was soll man mit dem anfangen? Jetzt musste Lane die ganze verfügbaren Quellen sammeln, wo man historisch etwas über den Felsen und seine Geschichte irgendwie entnehmen konnte. Hier eine isometrische Darstellung des Felsens. Jetzt ist diese Umzäunung in der Moschee hier weggedacht. Jetzt sehen Sie den Felsen pur. Sie sehen jetzt noch deutlicher, da diese Rampe nach Osten hinunter, wo Steine herausgeschlagen sind. Sie sehen diese rechteckige Vertiefung, die Vertiefung im Zentrum des Domes. Dann hier diese abgeflachte Region, diese hineingeschlagenen Treppen im Westen und hier im Norden diese kleineren Treppen. Was jetzt da zusätzlich noch gut zu sehen ist, im Westen hat der Fels eine natürliche, scharfe Böschung. Und was man feststellen kann, der Verlauf dieser Böschung ist parallel zur Ostmauer draußen, die ja seit Salomo die Richtung nie geändert hat. Und hier auch im Norden gibt es eine natürliche, starke Böschung des Felsens. Lane hat die Geschichte untersucht und festgestellt, die Römer und später die Muslime haben an dem Felsen wohl kaum irgendetwas verändert. Aber es gab ein Intermezzo in der Kreuzfahrergeschichte. Da war nämlich während etwa 100 Jahren Jerusalem ein Kreuzfahrerkönigreich. Die Europäer haben Jerusalem erobert, sie haben die Oma-Moschee umgewandelt in eine Kirche, oder wenigstens was sie unter Kirche verstanden, und die haben effektiv einiges geändert. Die Kreuzfahrer als Europäer, die fanden zwar mitten in der Kirche so ein unförmiger Felsen, das ist unästhetisch. Also, wir bauen einen Hochaltar darüber. Und so haben sie hier einen Altar über den Felsen gebaut, ihn abgedeckt. Jetzt verstehen Sie auch, woher diese langen Treppen im Westen hier kommen. Und auch diese Treppen, die wir gesehen haben im Norden. Und jetzt verstehen Sie auch, wieso hier Steine bei der Rampe herausgeschlagen waren. Die haben nämlich die Steine herausgeschlagen und im gleichen Gewicht für Gold verkauft. Ja, so kann man aus Steinen Gold machen. Das ist aber kein Rezept, das ist nur einfach eine Feststellung, ja? Jetzt sehen Sie die Rekonstruktion dieses Hochaltars in der Kreuzfahrerkirche drin im Felsendom. Aber nach 100 Jahren war dieses Intermezzo vorbei und die Muslime haben die Kreuzfahrerkirche wieder als Moschee verwendet. Hier auf dieser Darstellung sehen Sie sehr schön, was die Kreuzfahrer, wo sie überall den Felsen beschädigt haben und da, was sie herausgeschlagen haben. Also diese Dinge sollten wir bei einer Rekonstruktion des Felsens mal wegdenken. Dann bekommen wir dieses viel schönere Bild. Jetzt sehen Sie den Felsen, die Rampe hinunter nach Osten, dann die natürliche Böschung im Norden und im Westen. Sie sehen hier wieder die abgeflachte Region. Nun verstehen Sie, was diese Vertiefung im Zentrum des Domes soll. Da hat man nämlich im 7. Jahrhundert, als man die Moschee bauen wollte, hat man da einen Pflock eingeschlagen, eine Schnur dran gemacht und so hat man den Kreis abgemessen für den Bau der Moschee. Also das können wir jetzt auch wegdenken. Das stammt aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Jetzt haben wir aber noch diese rechteckige Vertiefung und die abgeflachte Region. Das mit der abgeflachten Region ist ganz interessant. Lane kannte das schon von anderen archäologischen Ausgrabungen. Wenn man nämlich im Altertum ein Haus baute auf den Felsen, nur Toren bauten auf den Sand. Denken Sie an die Bergpredigt, Kapitel 7. Der Kluge baut sein Haus auf den Felsen. Nun, wenn man in der Antike auf den Felsen gebaut hatte, dann hat man die Stelle auf dem Felsen, wo die Mauersteine aufgelegt werden sollten, da hat man die Region abgeflacht, um dort die Steine aufzulegen. Also offensichtlich, diese Abflachung hier im Süden bedeutet, hier stand einmal eine Mauer auf dem Felsen. 3,15 Meter breit. Das sind exakt 6 Königsellen, ja? 6 mal 52,5 Zentimeter. Oh, das ist interessant. Denn lesen Sie nach in 1. Könige. Beschreibung des Salomonischen Tempels. Die Mauerdicke des Allerheiligsten im Salomonischen Tempel war exakt 6 Ellen. Nach dem Traktat mit Dot war die Mauerdicke im 2. Tempel beim Allerheiligsten exakt 6 Ellen. Und nach Hesekiel 40 bis 48, wo der 3. Tempel der Zukunft beschrieben ist, die Mauerdicke des Allerheiligsten ist exakt 6 Ellen. 6 Königsellen. Ha, das würde also bedeuten, hier stand einmal die Südmauer des Allerheiligsten. Nun diese Vertiefung. 79 auf 131 Zentimeter, das gibt 1,5 Ellen auf 2,5 Ellen. Ha, interessantes Maß. Aber wir wollen ja nicht zu voreilig sein, ja? In unseren Schlussfolgerungen. Nun, Lane hat mal versucht, jetzt so provisorisch die Mauern des Allerheiligsten einzuzeichnen. Also hier im Süden, auf der abgeflachten Region, 6 Ellen dick, die Mauer. Aber auf dem Felsen gab es keine andere Stelle mehr mit einer abgeflachten Region. Dann hat er sich überlegt, ja, vielleicht ist die Mauer eben im Westen entlang der natürlichen Böschung gegangen. Und auch im Norden. Da hat er es mal so eingezeichnet. Und jetzt stellt er fest, tja, aber dann ist der Abstand von Mauer zu Mauer exakt 20 Königsellen. Lesen Sie 1. Könige. Da steht die Beschreibung des Salomonischen Tempels. Das Allerheiligste war ein Quadrat von 20 auf 20 Ellen. Lesen Sie das Traktat mit Dot im Talmud. Das Allerheiligste 20 mal 20 Ellen. Lesen Sie Hesekiel 40 bis 48. Das Allerheiligste ein Quadrat von 20 mal 20 Königsellen. Ja, dann hat er mal das 20 Ellen Quadrat so vervollständigt. Jetzt haben wir die Stelle des Scheidevorhanges, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Und jetzt sehen Sie sich nochmals dieses Rechteck an da. 1,5 auf 2,5 Ellen. Die Seitenlängen sind ja exakt parallel zum Verlauf der Mauern. Sehen Sie das? Und weiter, wenn Sie die Diagonale ziehen, durch das 20 Ellen Quadrat, dann ist das, diese Vertiefung, exakt im Zentrum des Quadrates. Nun lesen Sie 1. Könige 6 und 8 und da steht, dass Salomo das Allerheiligste zugerichtet hat, einen Ort, um daselbst die Lade des Bundes hinzusetzen. Ach, haben Sie das auch schon mal gelesen? Man überliest so vieles, was man schon vielleicht schon viele Mal gelesen hat. Ja, und die Bundeslade war ja nach 2. Mose 25 eineinhalb Ellen auf zweieinhalb Ellen. Das waren die Maße. Nun scheint es, wir haben den ursprünglichen Standort der Bundeslade, des größten Tempelschatzes aller Zeiten gefunden. So, jetzt gehen wir miteinander in den Felsendom als Touristen. Und jetzt zeige ich Ihnen die Stelle hier. Schauen Sie mal, die Vertiefung. Man sieht sie heute noch. Da stand offensichtlich einst die Bundeslade. Das ist schon unglaublich, dass man so konkret werden kann. Die Bundeslade, der größte Tempelschatz. Ich erkläre ganz kurz die Bundeslade. Sie war ein Kasten aus Akazienholz. Das ist ein ganz resistentes Holz. Überzogen von reinem Gold. Darauf ein Deckel von reinem Gold, ein Stück zusammen mit diesen Cherubim, Engelgestalten. In der Bundeslade drin lagen die originalen Gesetzestafeln, die Mose am Sinai empfangen hatte. Mit der Handschrift Gottes. Da drin stand, was Gott von uns Menschen fordert und verlangt. Cherubim-Engel haben die symbolische Bedeutung als Thronwächter. Sie verteidigen Gottes Gerechtigkeit. Es waren nämlich Cherubim, die im Garten Eden den Weg zum Baum des Lebens versperrten für den gefallenen Menschen. Nun, da wird ausdrücklich wird gesagt, bei der Konstruktion der Bundeslade in 2. Mose 25, ihre Gesichter sollen da runterblicken auf den Deckel. Also auf die 10 Gebote. Also Engel, die interessiert sind an der Gerechtigkeit Gottes, die schauen auf die 10 Gebote. Aber rundherum lebt ein Volk, das unfähig ist, Gottes Gebote zu erfüllen, weil es sündig ist. Diese Engel fordern Gottes Vergeltung. Am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur im Herbst, da durfte ausnahmsweise einmal der Hohepriester ins Allerheiligste hineingehen durch den Vorhang. Und dann musste er das Blut von einem unschuldigen Opfer, das stellvertretend sterben musste für Israel, auf den Deckel der Bundeslade gesprengt werden. Und siebenmal davor auf den Boden. Nun, was bedeutet das symbolisch? Die Cherubim gewissermaßen sehen das Symbol des Blutes. Gottes Gerechtigkeit ist ausgeführt worden. Gott hat Vergeltung geübt für das Brechen des Gesetzes. Dann kann Gott vergeben. Und so lernte Israel jedes Jahr am Yom Kippur, es gibt eine Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen, obwohl wir seine Gebote von uns aus nie und nimmer erfüllen können. Nun, ich glaube, diese Entdeckungen, die helfen uns, diese Dinge aus dem Alten Testament plötzlich wieder viel aktueller werden zu lassen. Wir kommen diesen Zeiten irgendwie durch diese Entdeckungen näher. Vielleicht haben Sie gestern Abend gemerkt, wir haben den Tempel gesehen, die Symbolik verschiedener Gebäude. Wir sind immer mehr nach innen gegangen, bis ins Heilige. Aber wir haben nichts vom Allerheiligsten gesehen gestern. Und da habe ich das Herz der Sache auf heute aufbewahrt. Jetzt sehen Sie hier eine Rekonstruktionszeichnung auf einer Foto im Felsendom. Jetzt sehen Sie exakt, da ging die Südmauer durch, des Allerheiligsten auf dem Felsen, hier im Westen und im Norden die Mauern entlang der natürlichen Böschung. Exakt hier ging der Scheidevorhang durch. Also wenn Sie in die Moschee gehen und da durchlaufen, auf den Felsen dürfen Sie nicht gehen, hier durchlaufen, dann kämen Sie in den Bereich des Allerheiligsten rein. Und Sie sehen hier nochmals das 20 Ellen Quadrat. Und zentral die Vertiefung für die Bundeslade. Nun ist es so, am großen Versöhnungstag, das war die Ausnahme, dass ein Mensch ins Allerheiligste hineingehen durfte, in die unmittelbare Nähe Gottes. Das geschah mit viel Furcht. Der hohe Priester ging nämlich als Stellvertreter des ganzen schuldigen Volkes vor Gott. Aber mit dem Blut eines unschuldigen Opfers. Er ging durch den Vorhang hindurch. Man kann sagen, Gott im Judentum ist der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Ausnahmsweise ging er hinein und stand dann da vor der Bundeslade und er sprengte das Blut einmal hier und siebenmal davor auf den Boden. Aber dieser Boden war Felsboden. Der blutbesprengte Fels. Jetzt verstehen Sie plötzlich, wenn Sie viel Psalmen gelesen haben oder sonst im Alten Testament, vertraute Ausdrücke. Gott wird doch verschiedentlich genannt, der Gott, der Fels meines Heils ist. Gott wird als Fels, als der Unerschütterliche bezeichnet. Aber der Fels des Heils, das ist der blutbesprengte Felsen. Das kommt von dieser Symbolik her, da und im Tempel. Und nun verstehen Sie noch etwas Wichtiges. Der Hohepriester, wie alle Priester, die waren immer barfuß im Tempel. Der Hohepriester stand also hier im Allerheiligsten, stand barfuß auf dem Felsen vor Gott. Und er wusste, ich kann nur vor Gott stehen und bestehen auf der Grundlage des Blutes des Stellvertreters. Das ist genau, was das Neue Testament uns lehrt. Der Mensch kann vor Gott nur stehen und bestehen auf der Grundlage, dass der Herr Jesus Christus auf Golgatha, auf diesem Felsen, am Kreuz sein Blut gegeben hat. Und dieses Blut ist dort auf den Felsen runter geflossen. Auf der Grundlage des Blutes des Herrn Jesus und seines Opfers, so können wir Menschen allein vor Gott bestehen. Nun, Sie kennen vielleicht den Ausdruck, einen bösen Ausdruck für bildtreue Christen, der heißt Fundamentalisten. Ich liebe diesen Ausdruck. Was ist ein Fundamentalist? Das ist jemand, der auf dem Felsen Christus steht und weiß, nur so kann ich vor Gott bestehen. Das ist ja toll, ein Fundamentalist zu sein. Ihr könnt ja richtig schwärmen davon. Und Jesus Christus wird im Neuen Testament als Fels bezeichnet. 1. Korinther 10, Vers 4. Christus, der Fels. Petra auf Griechisch, der Fels. Und denken Sie daran, der Scheidevorhang mit diesen Cherubim-Gestalten drauf zeigte an, hier hat der Mensch keinen Zutritt. Seit dem Sündenfall ist der Zutritt zum Baum des Lebens durch die Cherubim versperrt. Gott ist der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Nun lesen Sie die Evangelien, Matthäus 27. In dem Moment, wo der Herr Jesus auf dem Felsen Golgatha vor den Toren Jerusalems als Opfer starb am Kreuz, sein Blut geflossen ist, im Moment seines Todes, sagt uns Matthäus 27, zerriss der Vorhang des Tempels von oben nach unten. Der war im zweiten Tempel 40 Ellen hoch, über 20 Meter. Ganz dicker Teppich. Versuchen Sie mal zu Hause einen Perserteppich zu zerreißen. Es gelingt Ihnen sowieso nicht. Von oben nach unten, das war Gottes Finger. Und wissen Sie, wann der Herr Jesus gestorben ist? Exakt um 3 Uhr nachmittags. Das war genau der Moment, wenn ein Priester im Heiligtum stehen musste, um am goldenen Räucheraltar zu räuchern. Da war er als Augenzeuge gegenwärtig. Und was bedeutete dieser zerrissene Vorhang? Jetzt ist der Zugang zu Gott geöffnet. Seit Golgatha ist Gott nicht mehr der verborgene Gott, sondern der geoffenbarte Gott durch Jesus Christus. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Gott kennenzulernen in einer Art, wie man das früher nicht kennen konnte. Und ich möchte Ihnen das illustrieren so. Im Judentum nannte man Gott auch Vater. Zum Beispiel im Talmud, Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das unser Vater ist eigentlich ganz jüdisch in der Art. Aber die Rabbiner haben gesagt, man darf Gott nicht Abba nennen, sondern nur Av, Vater. Abba heißt nämlich Papa. Das ist viel zu intim. Nun lesen Sie das Neue Testament. Der Herr Jesus Christus hat in seinem Leben auf Erden Gott Abba genannt. Aber im Galaterbrief und im Römerbrief, Galater 4 und Römer 8, wird gesagt, dass seit dem Kreuz von Golgatha, seit dem Kommen des Pfingstereignisses gläubige Menschen Gott Abba, Papa nennen dürfen. Und das ist wirklich etwas anderes als Vater. Ich kann es Ihnen illustrieren. Mein ältester Sohn ist 14. Und der hat von einem bestimmten Zeitpunkt an, als kleines Kind, hat er von mir nicht mehr vom Papa gesprochen, zu anderen Kindern, sondern zum Beispiel mein Vater hat gesagt. Aber zu Hause sagt er bis heute Papa. Unter uns gesagt, ja. Er ist ja nicht da. Aber warum will er das den anderen nicht so sagen? Er sagt, in der Schule würde er nie auf die Idee kommen, zu sagen, mein Papa hat gesagt. Und trotzdem sagt er es. Das drückt eine Intimität aus. Die will man nicht einfach so schnell preisgeben. Und die Intimität ist etwas ganz Wunderbares. Und stellen Sie sich vor, dass man den ewigen Abba nennen darf. Das ist gewaltig. Also, dass man zu Gott, dem ewigen Gott, eine so tiefe Beziehung haben kann, dass man selbst in den Nöten des Lebens, ich weiß nicht, in welche Probleme Sie morgen kommen, und dann in einer solchen Situation einfach im Herzen seufzen können, aber Papa. In diesem Bewusstsein, dass Gott Sie persönlich so liebt und besorgt ist in allen Umständen, über allem steht. Ich möchte einfach versuchen, etwas zu vermitteln, was es bedeutet, das Allerheiligste, das geöffnet ist. Sie sehen nochmals, dieser gewaltige Vorhang, der zerrissen worden ist. Und schauen Sie mal, ich war in einer Kirche vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber da habe ich so etwas Eindrückliches gesehen. Ein riesiges Gemälde vorne beim Altar, beziehungsweise beim sogenannten Allerheiligsten. Und das stellte die Kreuzigung Jesu dar. Dahinter der Scheidevorhang. Über die ganze Weite des Schiffes hinweg. Und dann schaute ich ganz gut hin. Man sah die geöffnete Seite von Jesus Christus. Also er war schon tot. Aber der Scheidevorhang war nicht zerrissen. Was hat der Maler da getan? Und er drückt eigentlich genau aus, was bei vielen Christen der Fall ist. Sie wissen vielleicht, dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz. Aber sie haben gar keine persönliche Beziehung, gar keinen wirklichen Zugang zu Gott, dem Vater. Und das ist doch so schade, den Vorhang wieder zu schließen. Übrigens, im Judentum hat man diesen Vorhang zweimal jährlich ersetzt. Über 80 Mädchen haben immer dafür gearbeitet. Also das heißt, dieser zerrissene Vorhang wurde sehr bald ersetzt. Und so hat man sich entschieden, man bleibt dabei, Gott ist der verborgene Gott. Ich habe mich anders entschieden. Ich möchte diese ehrliche Botschaft der Bibel annehmen. Gott ist der geoffenbarte Gott. Der Zugang ist möglich. Das ist wirklich frohe Botschaft. Sie sehen hier den hohen Priester, wie er mit dem Blut hineingeht ins Allerheiligste. Mit Angst. Nimmt Gott das Opfer an. Und mit Ehrfurcht. Nun, es ist so herrlich, wenn Sie den Herrn Jesus Christus kennen als Ihren Retter. Wenn Sie auf diesem Felsen Christus stehen, vor Gott, dem Blutbesprengten, dann brauchen Sie vor Gott keine Angst mehr zu haben. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben furchtbar Angst vor Gott. Und das ist etwas Schreckliches. Ehrfurcht vor Gott, oh ja, er ist der Ewige. Aber er ist nicht der Unnahbare, denn er hat den Weg an sein Herz geöffnet. Das wünsche ich wirklich jedem, diese Erkenntnis, diesen Zugang zu Gott. Und jetzt schauen Sie eine Rekonstruktionszeichnung des Salomonischen Tempels. Hier die Vorhalle, das Heilige. Und jetzt sehen Sie, das ging da über die Rampe hinauf ins Allerheiligste. Über 3 Meter höher war das Allerheiligste. So hat man sich das wahrscheinlich nie vorgestellt. Hier eine Rekonstruktionszeichnung, ein Querschnitt durch den Salomonischen Tempel. Die Vorhalle, das Heilige mit dem Räucheraltar. Der Hohepriester ging am Versöhnungstag hier über die Rampe hinauf zur Bundeslade. Ins Allerheiligste. Jetzt können Sie verstehen, warum in Jesaja 6 der Prophet Jesaja in der Vision Gott auf dem Thron sieht. Ich sah im Todesjahre des Königs Usia, den Herrn auf hohem und erhabenem Thron. So schreibt der Prophet. Aber die Bundeslade ist ja gar nicht so hoch. Nun, die Bundeslade stand auf dem Felsen, höher als 3 Meter. Das war es, was Jesaja gesehen hatte in der Vision. Hier sehen Sie die Rekonstruktion des salomonischen Allerheiligsten. Übrigens, jetzt wird noch etwas klar. Dieser Fels war der Grundfelsen. Denn die Südmauer war auf dem Felsen aufgebaut. Aber dieser Fels war gleichzeitig der Eckstein. Denn die West- und die Nordmauer war entlang seiner natürlichen Böschung gebaut. Und dann waren eben alle Mauern, sonst im ganzen Tempel, nach diesem Felsen ausgerichtet. Und auch die Ostmauer ist parallel zur Westböschung dieses Felsens gebaut. Grundfelsen und Eckstein in einem. Normalerweise war früher nämlich der Eckstein der erste Stein auf dem Fundament. Und hier ist das so wunderbar gebaut, dass Fundament und Eckstein dasselbe ist. Aber schauen Sie, im Neuen Testament ist Jesus Christus, wenn es um die Gemeinde Gottes geht, die Gemeinde als der geistliche Tempel, bestehend aus lebendigen Steinen. Jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein an diesem Haus. Da heißt es, Jesus Christus ist das Fundament und gleichzeitig auch der Eckstein. Matthäus 16, er, der Fels, ist das Fundament, auf dem er die Gemeinde aufbaut. Petrus ist ein Stein. Der Jesus sagt, als Petrus gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann sagt Christus, auf diesen Felsen, auf diese Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Und davor sagt er, du bist Petros, ein Stein, nicht der Felsenmann. Petros! Und dann sagt er, auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus war nur einer der ersten Steine auf dem Fundament. Glücklicherweise ist die Gemeinde, die Kirche Gottes, nicht auf einem Menschen so aufgebaut, sondern auf dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Nun, Sie können jetzt plötzlich auch Matthäus 16 viel besser verstehen, denn das ist genau eine Anspielung auf diese Stelle. Der Fels ist Christus, darauf ist die Kirche, die Gemeinde, der Tempel gebaut. Aber nach Epheser 2 ist Jesus Christus der Eckstein. Alles muss sich nach ihm ausrichten. Nicht nach Konzilien, nicht nach Brüderbeschlüssen, nicht nach der Meinung von Menschen, sondern allein nach dem Wort Gottes, allein nach Jesus Christus. Das sind Fundamente der biblischen Lehre über die Kirche, die Gemeinde. Im zweiten Tempel hat man das Fundament künstlich erhöht im Heiligtum. Und so war das Heiligtum fast gleich hoch wie der Felsen im Allerheiligsten. Und man hat auch über dem Allerheiligsten noch einen Raum gehabt. Mit einer Leitertreppe hinauf aufs Dach, damit man hier Reinigungsarbeiten machen konnte. Aber für was war eigentlich dieses Oberzimmer hier? Das möchte ich Ihnen auch gleich erklären. Jetzt sind wir nämlich da nochmals im Allerheiligsten. Sie sehen, das Allerheiligste war mit Goldblechen versehen. Darauf standen Palmen. Hier der hohe Priester im zweiten Tempel vor der Vertiefung. Im zweiten Tempel gab es nämlich die Bundeslade nicht mehr im Allerheiligsten. Und jetzt sehen Sie diesen Kasten da oben. Von oben hat man nämlich Reparaturarbeiten durchgeführt. Wenn zum Beispiel irgendetwas kaputt gegangen ist, wie haben wir das repariert? Man hat von oben ein System gehabt mit solchen Kästen, die sind auf allen Seiten geschlossen, außer gegen die Mauer. Da hat man Priester hineingetan und hat die oben runtergelassen und dann konnten sie die betreffende Stelle reparieren, aber sie durften nichts vom Allerheiligsten sehen. Tja, man muss eben praktisch sein. Jetzt sind wir oben im Zimmer. Über dem Allerheiligsten. Jetzt sehen Sie da diese Löcher, wo man den Priester da, sieht aus wie eine Mumie, ja, im Kasten, konnte man da runterlassen über so ein Kranenrad. Es war deutlich, der Zugang war nicht offen. Gott war der verborgene Gott. Und jetzt ist er geoffenbart. Jetzt sehen Sie auch, Len Rittmeier konnte dann nicht nur das Allerheiligste, sondern nach den bekannten Maßen auch das Heilige, die Vorhalle, alles rekonstruieren, auch die Zellen rund um den Tempel. Dann hier konnte er genau einzeichnen, wo das Waschbecken der Priester war, wo der Altar, wo also der innere Vorhof durchging. Das kann man alles ganz exakt einzeichnen. sind im Modell, da die Vorhalle, Waschbecken, Altar, da die Abgrenzung des Priestervorhofes. Das kann man alles schön rekonstruieren. Wenn wir miteinander auf den Tempelplatz gehen, kann ich Ihnen zeigen, also da exakt stand der Altar und das Waschbecken. Jetzt konnte er auch alle weiteren Gebäude rund um die inneren Vorhöfe exakt einzeichnen. Hier die Treppe, die ich gestern gezeigt habe, die 15 halbkreisförmigen Treppen, die Tribüne für den Priesterchor und das levitische Orchester. Im Modell das Tempelhaus, die innersten Vorhöfe, dann der Frauenvorhof, der Ort, wo die großen Gottesdienste Israels stattfanden, hier die Chortribüne und Orchestertribüne. Alles kann man jetzt genau einzeichnen. Übrigens, diese Kammer da ist noch ganz interessant. Das ist die Holzkammer, das ist die Nasiräerkammer, die Öl- und Weinkammer, die Leprakammer. Die Holzkammer kommt im Talmud vor und da heißt es, unter der Holzkammer gibt es tief im Tempelberg eine Kammer, eine ganz geheime Kammer und dort hat man die Bundeslade versteckt. Nur so als Hinweis, falls Sie mal graben wollen, wenn Sie dorthin gehen. Ja, also Spaß beiseite. Jetzt konnte Lane diese inneren Vorhöfe auf den heutigen Tempelplatz einzeichnen. Sieht ein bisschen verwirrend aus. Aber es war ein Volltreffer nach dem anderen. Schauen Sie mal, hier die halbkreisförmigen Treppen, der Priesterchor, die Tribüne war da. Jetzt fiel auf, die Treppe, die heute zur Moslemplattform hinaufführt, fällt exakt zentriert in diese 15 halbkreisförmigen Treppen hinein. Das zeigt also, dass die Moslems im 7. Jahrhundert nach Christus auf bestehende Strukturen aufgebaut haben. Oder etwas anderes. Hier ist das Haus, wo die Priester wohnten. Also die Wohnungen im Haus des Vaters. Und exakt da unten hat man Untergrundstrukturen gefunden. Und der Talmud sagt nämlich, unter diesem Haus gab es eine unterirdische Kammer, wo die Priester in einem Ritualbad sich reinigen konnten. Oder hier, dieses Torgebäude da, das nennt man das Wassertor. Der Talmud sagt, hier gab es ein Wasserrad, wo man aus einer unterirdischen Zisterne Wasser heraufholen konnte, um den inneren Vorhof beim Altar vom Blut der Opfer zu reinigen. Ja, jetzt hat man, hier kennt man eine riesige, riesige unterirdische Zisterne und die kommt exakt hier in die Mitte dieses Torgebäudes. Also, dass man hier genau das Wasserrad platzieren konnte. Und so könnte man weiterfahren. Also Zusammentreffer um Zusammentreffer. Also ich glaube, jetzt sind Sie nicht mehr kleingläubig, wenn Sie jetzt doch schon ein bisschen überzeugter geworden sind. Hier sehen Sie jetzt im Modell nochmals das heilige 500 Ellen Quadrat hier und darin die inneren Vorhöfe. Das ist die Holzkammer, nochmals zur Erinnerung. Dieses Bild ist ganz toll. Anhand dieses Bildes kann man die ganze Geschichte des Tempelberges erklären. Hier ist der Tempelberg, Zion, der höchste Punkt der Felsen. Da hat Salomo das Allerheiligste gebaut. Und da sehen Sie das 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels. In der Zeit der Makkabäer wurde das erweitert hier im Süden. Ich kann jetzt nicht erklären, warum es gibt noch so viel zu erzählen, aber ich möchte einfach das Wichtigste erzählen und doch noch heute Abend fertig werden. Dann in der Zeit von Herodes hat man dann den Tempelplatz nochmals erweitert nach Süden, auch nach Westen und ganz massiv nach Norden. Sie sehen, da hat man das Bezettertal künstlich aufgeschüttet. Übrigens, das ist der Bereich der Klagemauer. Jetzt sehen Sie, die Klagemauer ist kein Rest vom Salomonischen Tempel, sondern nur vom zweiten, also nur allein vom zweiten Tempel. Und etwas Gewaltiges. Der zukünftige Hesekiel-Tempel, der gebaut wird, wenn der Messias Jesus wiederkommt, um sein Friedensreich aufzurichten, der wird auch auf einem 500 Ellen Quadrat stehen. Nach Hesekiel 40 bis 48. Und dann heißt es, dass es noch einen Vorhof geben wird. Aber der wird 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer sein. Er wird sogar dieses größte Heiligtum der Menschheitsgeschichte in den Schatten stellen. Nun, stellen Sie sich das vor. Der kommt noch dazu. Dann werden all diese Berge, wie damals dieser Berg durch die Aufschüttung in den Berg Zion integriert wurde, die werden alle integriert. Das heißt, hier, der heutige sogenannte Zionsberg, das ist der Ort, wo der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hatte, kommt in den äußeren Vorhof hinein. Das ist der Berg, wo Golgatha sich befand. Der Golgatha-Felsen. Ich habe mal nachgemessen, der Golgatha-Felsen ist 1,000 Ellen von diesem entfernt. Der kommt in den Vorhof der Heiden hinein. Und dann kommt auch der Ölberg in den Vorhof hinein. Der Berg, wo der Herr Jesus das Mandat gegeben hat vor der Himmelfahrt für die Weltmission. Der Berg, wo er zurückkommen wird als der Richter der Welt. All diese heilsgeschichtlichen Berge werden in den zukünftigen Hesekiel-Tempel integriert werden als Denkmäler bis ans Ende. Gewaltig. Nun, von Untersuchungen, die ausnahmsweise englische Gelehrte im letzten Jahrhundert am Tempelberg machen konnten, weil die Türken mussten unbedingt das Wassersystem revidieren in Jerusalem. Da sind Ingenieure aus England berufen worden, die sollen das tun. Und das waren ganz gute Leute. Warren und weitere haben da gearbeitet und die haben dann das ausgenutzt und sind in den Tempelberg gegangen, haben Untergrundstrukturen vermessen, die haben das alles schön aufgezeichnet, die haben, wo sie konnten, das Niveau des natürlichen Felsens, des Zionsberges, haben sie vermessen, genau wie viel Ellen über Meer. Und jetzt kommt Elaine Rittmeier, sein wiedergefundener Tempelplan, einzeichnen nach den verschiedenen Höhen der Vorhöfe, entsprechend den verschiedenen Treppen, von denen wir genau wissen, wie viele es waren. Und was merkt ihr? Im Schnitt Nord-Süd passt es exakt in die natürliche Bodenbeschaffenheit des Berges Zion hinein. Und dann noch der Schnitt West-Ost. Und auch da passt es exakt hinein. So, also, es stimmt einfach. Und jetzt noch etwas. Nochmals eine Überraschung, wir sind noch nicht ganz am Ende. Wenn man eine Linie vom Allerheiligsten aus, vom höchsten Punkt des Zionsberges, im rechten Winkel zur Ostmauer, die ja auf dieser Linie von 500 Ellen die Richtung nie gewechselt hat seit Salomo, wenn man da eine Linie rüberzieht zum Ölberg, dann kommt man exakt auf den höchsten Punkt des Ölberges. Doch eigenartig. Und wie gesagt, diese Ostmauer ist ja parallel zur Westböschung des Felsens. Und hier war der genaue Ort, wo man eines der wichtigsten Opfer des Alten Testaments darbringen musste. Das Opfer der roten jungen Kuh. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe am Freitagmorgen an der FTA da in Gießen für die Studenten darüber gesprochen. Sie hätten also da kommen müssen, wenn sie etwas von der roten Kuh hätten hören wollen. Ohne dieses Opfer läuft überhaupt nichts. Und das wurde hier außerhalb der Stadt dargebracht. Und Sie sehen jetzt, stehen wir auf dem Tempelplatz. Das ist der Ort, wo der Priesterchor die Tribüne hatte, diese Treppe da nach unten. Aus dem Allerheiligsten heraus, auf der geraden Linie, kommen wir zum höchsten Punkt des Ölbergs. Hier wurde die rote Kuh zu Asche verbrannt, nachdem sie geschlachtet worden ist. In der Zeit von Mose bis ins Jahr 70 hat man nur 9 solche Opfer dargebracht, nach der Überlieferung. Schon etwas ganz Außerordentliches. Aber man hat im Judentum die roten Kühe nicht mehr gehabt. Mit denen, dass die Opfer weggegangen sind, hat man auch die roten Kühe nicht mehr gezüchtet. Und ohne rote Kuh kann man keinen dritten Tempel bauen. Man hat gesucht, wie könnte man wieder zu roten Kühen kommen. Und da hat sich tatsächlich Clyde Lott aus Mississippi gemeldet und hat gesagt, ich habe auf meiner Farm rote Kühe. Und er ist Rabbi Chaim Ritschmann vom Mechon HaMikdash, vom Tempelinstitut, nach Amerika gegangen. Und es waren nicht alle gleich gut, die ist auch nicht ganz perfekt. Aber der hat eine gefunden und zum ersten Mal nach 2000 Jahren wurde wieder eine rote Kuh rabbinisch untersucht und als tauglich befunden. Denn sie darf nämlich keine Stelle haben am Körper, wo aus der gleichen Haarwurzel zwei andersfarbige Haare als rote herauskommen. Also sagen wir weiß oder schwarz. Die erste Kuh nach 2000 Jahren ist jetzt wieder da. Dann hat man abgemacht, das muss man importieren nach Israel. Das braucht man für einen dritten Tempel, denn ohne dieses Reinigungsopfer kann man gar nicht beginnen. Also, hier haben wir die russische Himmelfahrtskirche, das wäre der Ort für die rote Kuh. Also vielleicht sollte man die auch ein bisschen verschieben können. Jetzt bin ich auf den Ölberg hinaufgegangen, um Ihnen zu zeigen, den Blick, den der opfernde Priester der roten Kuh gehabt hat vom Ölberg her. Und das heißt, im Talmud, er konnte von dort aus direkt zum Eingang des Tempels blicken. Hier die Tribüne der Priester. Sie sehen, das ist nicht auf der gleichen Linie wie das Goldene Tor. Von daher gab es eine riesige, gewaltige Brücke, Steinbrücke zum Ölberg, so wie der Pont du Gard in der Provence. Da wurde die rote Kuh hinübergeführt, dann wurde sie hier geschlachtet, auf der Linie zum Tempel. Und vor einiger Zeit ist doch Melody auf die Welt gekommen, haben Sie es auch in der Zeitung gelesen. Ja, sogar Newsweek hat darüber berichtet. Stellen Sie vor, die Weltpresse berichtet, wenn ein Kalb in Israel auf die Welt kommt. Ist der verrückt? Nun, spontan wurde eine rote Kuh geboren. Die hatte gar keine roten Eltern. Zum ersten Mal spontan. Man hat sie rabbinisch untersucht. Sie sehen hier die ganz wichtigen Rabbiner von Israel heute. Das ist der Rabbi Ovadia, einer der Oberrabbiner der sephardischen Juden. Und die haben sie geprüft. Die ist tauglich. Oh, die Spannung. Die einen hätten sie am liebsten erschossen und die anderen am liebsten geschlachtet und dann zur Asche verbrannt. Über den Tod waren sich viele weitgehend einig, nur nicht ganz aus gleichen Gründen. Im Talmud gibt es ein ganzes Traktat, das heißt Para, die Kuh. Und das erklärt das Opfer der roten Kuh. Sie sehen, wie wichtig das ist, ja? Und dann wird erklärt im Talmud, wie alt muss die Kuh sein? Es wird erklärt, ja, 3 Jahre. Das ist ja die Zeit, wenn ein Kalb zur Kuh wird. Aber sie sollte nicht älter sein als 5 Jahre, aber lieber etwas jünger. Warum? Ja, weil wenn man länger wartet, gibt es immer die Gefahr, dass dann noch andere Haare heranwachsen. Und das ist jetzt mit Melodie geschehen. In der Zwischenzeit ist sie untauglich, also keine Angst um Melodie. Aber es ist auf dem besten Weg zur roten Kuh. Nun, all diese Opfer, die hätten in sich selber ja keinen Sinn und keine Bedeutung, wenn sie nicht alle hinweisen auf dieses eine Opfer von Jesus Christus, durch das wir gereinigt werden können und durch das wir vor Gott stehen können, bestehen können. Und so möchte ich damit schließen, heute Abend, mit diesem letzten Blick zum Berg Zion, die Ostabhänge. Jetzt haben wir das Geheimnis des Felsens kennengelernt. Wie kann ein Felsen so interessant sein? Nun, die Bedeutung wird erst dann wirklich tief, wenn man versteht, was die tiefere geistliche Bedeutung ist. Und es ist mir wirklich ein Wunsch, dass jeder, der hier ist, das für sich ganz persönlich erfassen kann. Seine persönliche Schuld Gott bekennt im Gebet und vertraut, dass Jesus Christus, er hat alles bezahlt. Sie müssen nichts mehr bezahlen. Sie müssen nichts mehr leisten oder abbüßen. Sie können einfach vertrauen, er hat alles gut gemacht. Und Sie können vertrauensvoll Gott entgegenkommen. Und stellen Sie sich auf den Felsen Christus, den Blutbesprengten, der Gott meines Heils, der Fels meines Heils. Und so können Sie wirklich innere Ruhe und inneren Frieden bekommen mit Gott. Es ist nicht ein Leben, das keine Schwierigkeiten, keine Probleme mehr hat. Oh, überhaupt nicht. Aber dann können Sie aus dieser Beziehung zu dem Ewigen, aus dieser inneren Sicherheit des Angenommenseins vor Gott, können sie in dieser Welt leben und wirken und für Gott Frucht bringen und anderen Menschen ein Wegweiser sein zum ewigen Heil. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Und ich möchte zum Schluss ganz kurz beten. Herr Jesus Christus, du bist der Messias, der Fels des Heils. Gepriesen seist du, dass du in diese Welt gekommen bist, um alles gut zu machen für uns. Wir haben so viel falsch gemacht, wir alle. Und wir wissen, dass das uns von Gott trennt, darum der Scheidevorhang. Hab Dank, dass du gekommen bist, um das Problem zu lösen, diese Scheidung zwischen Gott und uns aufzureißen, den Zugang zu öffnen. Herr Jesus, schenke jedem, der hier ist, dass er dir, dem Messias, begegnen kann, dem Fels des Heils, dass ihm das Geheimnis des Felsens so ganz konkret offenbar wird. Amen. Ich spiele Ihnen meine Rhapsodie in D-Moll über die israelische Landeshymne. Die israelische Landeshymne beginnt mit Kol Od Balevav Penima Nefesh Yehudi Homia. Solange noch im Herzen drinnen, in der jüdischen Seele, ein Sehnen ist nach Zion. Solange gibt es noch Hoffnung. Darum heißt die Landeshymne Hatikva, die Hoffnung. Solange gibt es noch Hoffnung, dass wir je nach 2000 Jahren wieder ein Freivolk werden in unserem Land, in Juda und Jerusalem. Also das passt schon zum Abend, denke ich.